Ich habe mich heute mit Sven Krawitz unterhalten, der vor einigen Jahren als Außendienstmitarbeiter einfach so auf der Autobahn eine Panikattacke bekam, als er auf einen Stau aufgefahren ist. Dann ist er von der Autobahn runtergefahren, hat sich bei McDonald's hingesetzt, einen Kaffee getrunken und nach ein paar Stunden beschlossen, ich kann heute nicht mehr weiter Auto fahren, hat sich abholen lassen. Seitdem kann er gar kein Auto mehr fahren, verlässt auch kaum das Haus, hat sein Leben um 180 Grad gedreht. Und ich denke, das sind genug Argumente, warum das eine spannende Geschichte ist. Und ich wünsche euch dabei viel Freude.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dein Nikolas.
Hi Sven.
Hallo Nikolas.
Es ist schön, dass du da bist. Ich durfte ja letzte Woche bei dir im Podcast dabei sein. Wer von uns jetzt früher veröffentlicht, weiß ich nicht. Das müssen wir mal sehen. Aber das hat mir auch schon sehr viel Spaß gemacht. Und umso schöner, dass ich jetzt heute dich interviewen darf.
Ich finde das spannend, auf der anderen Seite zu sitzen, um das mal so zu sagen. Also ich hatte dich ja interviewt, genau. Und bin das zweite Mal jetzt auf der anderen Seite tatsächlich. Und ich bin sehr gespannt.
Ja, ist doch immer ein bisschen was anderes, wenn man dann so in seine Tiefen reingucken darf und nicht so konzentriert sein muss, ne?
Ja, ich lass mich überraschen, was du jetzt draus machst.
Also mein Podcast heißt ja, lasst uns über Depressionen sprechen. Deckt sich fast mit deinem Podcast-Spruch. Du sagst ja, lass mal mehr über Psyche reden. Wie bist du denn da drauf gekommen?
Ich habe festgestellt, dass die Menschheit viel zu wenig über Psyche spricht und dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil irgendwie belastet es uns ja alle. Wir wollen es zwar nicht wahrhaben, aber es belastet uns ja alle, weil wenn ich sag mal, eine miserable Beziehung führe, ist das ja eine Belastung, die ich habe. Wenn ich Stress auf der Arbeit habe, ist das ja eine Belastung, die ich habe. Wenn ich Stress im Freundeskreis habe oder Unstimmigkeiten im Freundeskreis habe, ist es ja auch eine Belastung. Das heißt, mich verfolgen ja diese Belastungen. Ob sie jetzt alle psychisch sein müssen oder nicht, ist ja grundsätzlich erstmal die Frage. Aber das war so der Grund, wo ich gesagt habe, lass mal mehr über Psyche reden.
Okay. Und also lass uns doch mal teilhaben, wie kommt es denn, dass du überhaupt über Psyche reden möchtest? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, irgendwann in deinem Leben warst du mal gesund und dann gab es mal so einen Punkt, da ging es nicht mehr so ganz weiter wie vorher.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal gesund war. Ich finde das immer so spannend, die Normalos, die Gesunden. Ich weiß gar nicht, ob wir alle gesund sind, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nie über Psyche reden. Das war nie mein Plan. Ich habe im Außendienst gearbeitet, habe Lebensmittel verkauft als Account Manager und als Key Account Manager. Habe immer so dieses Bedürfnis gehabt, immer höher, schneller, weiter. Ich wollte irgendwie viel erreichen. Habe, glaube ich, gar nicht geguckt, was kann ich überhaupt, sondern wollte immer mehr, mehr, mehr. Und habe gar nicht so auf diese Symptome gehört, die der Körper so ausgeschüttet hat oder gesendet hat. Und eines Tages hat dann der Körper und die Seele die Reißleine gezogen und hat gesagt, so, bis hierhin und jetzt ist hier mal Stopp. Und da war ich dann ja gezwungen, mich mit meiner Psyche auseinanderzusetzen, wobei ich das gar nicht wahrhaben wollte. Ich habe zu meinem Doc gesagt, das ist gar nicht psychisch, das ist neurologisch. Und dann lachte er und sagt, nee, das ist psychisch. Und ich wollte es einfach nicht wahrhaben, weil diese Stigmatisierung ist ja so hoch, oh, du hast was an der Waffel und du bist ja bekloppt und jetzt gehst du in die Psychiatrie oder in die Klapse oder und das war für mich ganz, ganz, ganz weit weg. Und deswegen war es nie mein Gedanke, über Psyche zu reden.
Wie lange hattest du bis dahin schon durchgehalten mit höher, schneller, weiter?
Da war ich 45, vor 5 Jahren. Ja, 5, 6 Jahre ist es her. Ja.
Okay, und hast irgendwann Anfang 20 so begonnen, oder?
Ja, nach der Schule, ne? Also Ausbildung, Zivildienst. Ich habe im Einzelhandel gelernt und habe dann gesagt, Mensch, Einzelhandel, ja, so als Ausbildungsberuf gar nicht verkehrt. Für mich war aber klar, ich will in den Außendienst, weil ich die Außendienstmitarbeiter in dem Betrieb betreuen durfte. Ja, und dann in den Außendienst. Und Außendienst ist ja nicht so, wie wir uns das alle vorstellen. Wir fahren schön mit dem Auto durch die Gegend und nachmittags um 2 sitzen wir dann bei McDonald's und trinken Kaffee und essen Kuchen. Das ist ja nicht der Fall, sondern da steckt ja viel mehr dahinter. Das ist ja auch ein Zahlendruck und Umsatz, 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 Leistung. Das vergessen natürlich viele. Ja, und darin habe ich mich dann irgendwann verloren.
Verloren ist ein gutes Stichwort. Das ist ja etwas, das bei fast jedem passt, der mit Depressionen zu tun hat, also wo es jetzt nicht wirklich spezielle Auslöser gibt. Was heißt denn für dich verloren? Oder wo war der Zeitpunkt, wo du sagst, also da habe ich einfach überhaupt nicht mehr auf mich geachtet. Es gab auch gar keine positiven Dinge mehr oder Freude, sondern alles ist in so einer Negativspirale, die klassische Spirale, untergegangen.
Das ist eine gute Frage. Ein Freund hatte mal zu mir gesagt, dass ich den total falschen Job mache. Also der hat mich ganz woanders gesehen. Der hat mich genau da gesehen, tatsächlich, wo ich jetzt bin. Dass ich mich halt mit Menschen beschäftige, dass ich über Psyche rede, im sozialen Bereich tätig bin, sage ich mal. Und das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Und ich habe gesagt, du spinnst. Ja, ich bin hier der Außendienstler und ich kann gut reden und ich kann gut schnacken, wie man hier im Norden sagt. Ich habe zwar den Zivildienst in der Lebenshilfe gemacht, in der Schule für geistig Behinderte und körperlich Behinderte, habe auch kurz überlegt, ob ich in diesen Bereich gehe. Aber da war dann so von meinen Eltern, ah nee, du musst was Vernünftiges lernen, Junge, und du kannst doch nicht jetzt hier mit den Bekloppten arbeiten und mach was Vernünftiges. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, bin dann halt in den Außendienst gegangen. Vielleicht wäre es anders verlaufen, wenn ich nach dem Zivildienst wirklich in diesem sozialen Bereich geblieben wäre. Ich glaube, ich habe mich dann irgendwann, ich kann es gar nicht sagen, Nikolas, wann ich mich verloren habe. Ich habe irgendwann angefangen, oder Alkohol hat mich eigentlich schon immer begleitet. Ja, doch, schon immer. Und ich habe immer mehr Alkohol getrunken und damit habe ich es kompensiert.
Ja. Oh, okay. Also bist du in eine Sucht richtig gerutscht oder noch rechtzeitig davon losgekommen oder wie war das?
Ich sehe es nicht so, dass ich in einer Sucht war. Meine TherapeutInnen haben es anders gesehen. Heute sage ich, ich glaube, ich war schon irgendwo in einer Sucht. Ja. Ja.
Okay, also das gibt es ja tatsächlich auch häufig, dass Menschen sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich irgendwann verloren habe. Es kann sein, dass ich schon immer verloren war. Und wenn du sagst, deine Eltern haben gesagt, Mensch, Junge, ne, mach doch was Ordentliches. Gerade das ist ja auch etwas, dass man, also du bist ja nicht in einen Job gegangen, der dir jetzt entsprochen hätte, sofort. Und wo du gesagt hast, da gehe ich wahrscheinlich für immer auf, sondern ohne Nachdenken hast du gesagt, ja gut, dann muss das halt so sein. Und hast dich da so schieben lassen von außen, oder?
Ein Stück weit mit Sicherheit. Auch diese Glaubenssätze, was sollen die anderen denken? Du musst funktionieren und ein Mann muss Stärke zeigen und du musst die Familie ernähren. Und also das kennst du wahrscheinlich auch oder ihr da draußen wahrscheinlich auch. Und das hat mich natürlich geprägt und das ist teilweise heute noch, dass mich diese Glaubenssätze irgendwo begleiten, wo ich dabei bin, therapeutisch an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Weil ich meine, die haben uns jahrelang geprägt. Und dann kommt irgendwann dieser Zusammenbruch und dann von heute auf morgen sollst du diese Glaubenssätze ablegen. Das fällt natürlich total schwer und das funktioniert natürlich auch überhaupt gar nicht.
Das ist ein Prozess, da hast du recht. So, jetzt hast du vorhin gesagt, du sitzt beim Arzt, körperlich kannst du nicht mehr und sagst, das muss jetzt irgendwas in meinem Körper, muss kaputt sein. Dein Arzt sagt, nee, da haben wir ein psychisches Problem. Wie geht's weiter?
Er hat mich tatsächlich in die Neurologie überwiesen. Widerwillig. Hat mir dann eine Einweisung gegeben und sagte, dann gehen Sie in die Neurologie. Wir sehen uns nach einer Woche wieder. Er hatte einen Kontakt in die Neurologie und hat dann direkt angerufen und sagte, der Sven, der kommt da jetzt gleich, nehmt den mal auf. Ja, ich war eine Woche da, bin ohne Befund wieder rausgegangen. Und dann meinte er, naja, wohl doch psychisch. Und hat mir dann eine Klinik empfohlen. Ich wollte dann nach Lüneburg in die Klinik, weil ich zu dem Zeitpunkt in Lüneburg gewohnt habe. Und da kam es dann, dass die beiden TherapeutInnen, mit denen ich das Gespräch geführt habe, gesagt haben, ja, sie haben ja auch ein Alkoholproblem. Und da habe ich dann gesagt, ja, bescheuert, ich habe doch kein Alkoholproblem. Von daher war Lüneburg, die Psychiatrie, erstmal abgehakt für mich, weil ich gesagt habe, die sind bescheuert, da gehe ich nicht hin. Hab mir dann tatsächlich mit meiner Partnerin Kliniken angeguckt, wo ich dachte, naja gut, das kann ja was werden, das könnte ganz nett sein. Hab dann eine Klinik gefunden in Hamburg. Die Schönklinik kann ich sehr empfehlen, gibt es ja deutschlandweit. Hab da das erste Setting gemacht, das erste psychosomatische Setting, ja, tatsächlich.
Okay, und ging es dir daraufhin besser oder hast du in deinem Denken Dinge umschalten können?
Ich habe zu meinem Arzt gesagt, wenn ich jetzt in die Klinik gehe, da treffe ich ja nur Bekloppte. Und daraufhin meinte er ja, und Sie sind dann ja auch da. Und ich habe wirklich ganz, ganz tolle Menschen dort kennengelernt, weil es ist ja so, wer noch nie in so einer Klinik war, der hat ja erstmal ein ganz, ganz fremdes Bild, ne? Du denkst dann ja, oh Gott, da sind ganz schreckliche Menschen und die sind ja alle total bekloppt und die sind ja alle viel kränker als ich selber. Und dann kommst du dahin und dann guckst du und denkst, hey, was sind denn das für liebe, nette Menschen? Also ich habe da wirklich alles kennengelernt. Ich sag mal, von der Reinigungskraft bis zum Manager. Es war wirklich alles da, von jung bis alt. Und ich finde, in so einer psychosomatischen Klinik, da entstehen die ehrlichsten Gespräche, weil jeder irgendwo ein Stück weit am Ende ist und sich helfen lassen will. Und da geht es gar nicht darum, ich bin hier der Manager oder ich bin die Putzfrau oder ich bin was weiß ich was, sondern da sind irgendwie alle Menschen ein Stück weit gleich. Und das hat mich sehr fasziniert an dieser psychosomatischen Klinik.
Ja, kann ich mich auch noch erinnern, dass mich das sehr erleichtert hat. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe an irgendeinem Punkt, ich war ähnlich drauf wie du, was Psyche angeht. Ich habe da auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Es gab aber so einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich höre mir das jetzt alles an. Ich mache da jetzt mal alles mit. Und vieles hat mich dann doch überrascht. Also zum Beispiel, dass ich zu mir selbst einfach keinen Kontakt hatte, dass ich eigentlich mich gar nicht spüren konnte oder dass ich diese Symptome auch lange gar nicht spüren konnte. Natürlich waren die irgendwo da, aber die schiebt man dann halt weg und solange es noch geht, spürt man das dann auch einfach nicht mehr. Und dort in der Klinik gab es auch teilweise so Morgenmeditationen und wenn man so 10 Minuten in der Stille ist, was früher noch nicht mal 10 Sekunden gegangen wäre bei mir, dann hat sich schon echt einiges geordnet. Also gab es bei dir auch so Situationen, wo du gedacht hast, okay, da scheint doch was dran zu sein, psychisch erkranken zu können?
Ja, absolut. Es war so, ich wurde aufgenommen auf der Station und der Pfleger hat mir dann alles gezeigt und dann habe ich gesagt, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann meinte er, jetzt kommen Sie erstmal zur Ruhe, kommen Sie erstmal an. Und ich lief dann wirklich den Flur immer so hoch und runter, ne? Wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein angestochenes Huhn oder so, keine Ahnung. Und irgendwann kam er raus aus seinem Büro und sagte, stopp, es reicht jetzt, es reicht. Kommen Sie mal zur Ruhe. Ich sage, ja, ich muss doch jetzt was tun. Es muss doch jetzt irgendwie weitergehen. Und nach diesem Setting war es dann wirklich so, dass ich dann auch, so wie du es gesagt hast, auch Ruhe finden konnte in einer Meditation oder wie auch immer. Weil es war halt immer so, ich musste was tun. Ich musste immer, oder beziehungsweise ich musste nicht, aber ich war immer unter Strom irgendwie und kannte das gar nicht. Mal so diese, ich lege mich mal 10 Minuten aufs Sofa und meditiere oder ich mache mal 10 Minuten gar nichts. Also weder Handy noch Musik noch gar nichts. Und das habe ich da tatsächlich gelernt. Ja, und natürlich ganz, ganz viel mehr natürlich. Also ich habe mich kennengelernt. Ich habe wahrscheinlich genauso wie du, ich habe mich nie mit mir selber beschäftigt. Das kam dann, es kommen dann so Sätze wie, oder Wörter wie Selbstliebe, Ressourcen, Gefühle. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Habe ich schon mal gehört, aber was sind denn Ressourcen? Was für Ressourcen habe ich? Und Selbstliebe oder inneres Kind. Ja, da ist ein Kind, was in mir wohnt. So ein Schwachsinn, da kann keiner in mir wohnen. Doch, da gibt es das innere Kind und das ist verletzt und dieses innere Kind muss geheilt werden. Und ich habe gedacht, so ein Schwachsinn, es gibt doch kein inneres Kind. So, und ja, natürlich gibt es ein inneres Kind.
Also sehr, sehr spannend. Das innere Kind habe ich tatsächlich auch am ersten Tag in der Klinik oder am zweiten Tag kennengelernt, in so einer Kennenlernrunde, als ein paar davon gesprochen haben. Und ich dachte, ich habe mich nicht mal getraut zu fragen, weil ich dachte, ja, was ist das denn jetzt? Und dass also das innere Kind, ich konnte mir da auch erst nichts drunter vorstellen und dachte auch, also jetzt drehen wir hier alle durch. Dass es aber im Prinzip deine Situationen aus der Vergangenheit darstellt, in denen du halt einfach als Kind etwas erlebt hast, womit du nicht umgehen konntest. Und das dann als Verletzung irgendwo hängen bleibt, ne, ist ja ganz logisch. Ich glaube, wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen. Ich habe ja gesagt, mein Vater ist gestorben, da war ich 12, bin gerade 13 geworden und da hat niemand mit mir geredet. Und also ich habe mich da auch nicht geöffnet, aber es ist auch niemand auf mich zugekommen. Ich hatte da keine Betreuung oder Begleitung. Und das ist etwas, was ich später gelernt habe, was natürlich eine riesengroße Verletzung ist. Etwas, was auch wahnsinnig viel mit mir für den Rest des Lebens gemacht hat. Bisschen, also ganz viel Vertrauen auch ins Leben genommen hat, Orientierungslosigkeit. Und natürlich bleibt das hängen. Und das ist ja als heute als inneres Kind, ne? Also ein Teil des inneren Kindes und alle Situationen so zusammengenommen, beschreiben das dann. Hast du denn Situationen oder Dinge, wo du sagst, das beschreibt mein inneres Kind oder das ist da wirklich, oder konnte ich vielleicht damit arbeiten, dass es mir besser ging?
Ich tue das heute tatsächlich noch. Also in der Therapiearbeit spielt das innere Kind noch eine ganz große Rolle in ganz vielen Situationen, was mir gar nicht so bewusst ist. Wenn ich zum Beispiel Entscheidungen treffe oder wenn ich Situationen spüre, frage ich mich oft, warum reagiere ich so? Und da kommt natürlich dieses innere Kind wieder. Also da gibt es dann den strafenden Elternanteil. Das ist ja auch noch so eine witzige Geschichte. Was wir ja auch in uns tragen und den gesunden Erwachsenen, den gibt es ja auch irgendwo in uns. Und die spielen ja irgendwie alle oder harmonieren ja oder sollten alle irgendwie ein Stück weit harmonieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da einfach mal hinzugucken. Was passiert denn da eigentlich in uns? Und wer trifft denn die Entscheidung? Ist es das innere Kind, was vielleicht irgendwie geliebt werden möchte? Und nimm mich doch mal in den Arm und bitte, bitte, bitte drück mich doch mal. Oder ist es der strafende Elternanteil, der sagt, weißt du was, du kriegst ja eh nichts auf die Kette. Habe ich doch gleich gesagt, du bist halt dumm. So. Oder ist es der gesunde Erwachsene, der sagt, hey, ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich weiß, wie es hier geht. Ich weiß, wie Leben geht und wir machen das jetzt so. Und das finde ich halt mal ganz toll, das mal zu reflektieren oder mal zu beobachten, wer steuert eigentlich gerade uns? Und das ist gerade ein Thema bei mir in der Therapie. Ich habe da sehr zu kämpfen mit, weil erstmal dieses Klarmachen, da sind irgendwelche Anteile in uns, die irgendwas mit uns anstellen, bewirken. Und dann gibt es uns als Mensch und da gibt es irgendwas in uns, was so viel Kraft hat, und uns dann steuert, finde ich irre.
Ja, also viele beschreiben das ja auch als diese inneren Stimmen, ne? Ja. Dieses innere Team, da gibt es dann den Kritiker und der lobt und so weiter. Und beim inneren Kind ist ja das Schwierige, du hast ja gerade gesagt, ne, da ist ein Kind in uns drin, das sagt, nimm mich mal in den Arm. Und das kannst du ja nur selbst machen. Also du kannst ja tatsächlich in erster Linie mal selbst quasi dieses Kind in den Arm nehmen. Weil bis du das nicht gemacht hast, kannst du das von außen ja auch nicht annehmen.
Ich habe letztes Jahr Andreas Renz kennengelernt, mit dem habe ich auch einen Podcast gemacht, der Eishockey-Profi. Mhm. Und der war auch zu Gast bei mir in der Selbsthilfegruppe. Und wir saßen dann so verschränkt, so, wieder so, ne, die Arme verschränkt. Und dann sagte er, macht das doch mal anders. Macht das doch mal so und nehmt euch doch mal in den Arm. Und streichelt euch doch einfach mal so ein bisschen. Also nicht diese verschränkte Haltung, sondern diese liebevolle Haltung. Und alleine, wenn du die Haltung veränderst und dich vielleicht so ein bisschen am Arm streichelst oder so, das bewirkt schon so viel, dieses, ja, ich bin ja doch nicht mehr so alleine oder krass.
Ja, also die äußere Haltung kann bewirken, dass man sich besser fühlt und die innere natürlich sowieso. Lass uns mal kurz noch weiter gucken. Du warst jetzt in der Klinik, kommst aus der Klinik raus. Bist du nochmal in deinen Außendienstjob zurückgegangen?
Nee, ich wurde arbeitsunfähig entlassen und das war halt auch mein Problem, wo ich dachte, was mache ich denn jetzt? Bei mir war es tatsächlich so, das Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Ich bin zusammengebrochen auf einer Autobahn. Ich wollte am Montagmorgen in die Kundschaft fahren und kurz vor Hamburg bin ich auf ein Stauende gefahren und habe eine Panikattacke bekommen, also die schlimmste Panikattacke, die ich je hatte, also richtig heftig. Konnte noch von der Autobahn runterfahren, stand irgendwie 4 Stunden bei McDonald's. Bin erstmal bei McDonald's rein, hab einen Kaffee geholt und eine Zigarette geraucht und hab gedacht, das kann ja nicht sein, was ist denn jetzt hier nicht in Ordnung? Ich kann kein Auto mehr fahren. Also es war dann wirklich so, ich habe gezittert, ich habe geweint, Herzschlag, Schweißausbrüche und ich habe gedacht, was ist das? Habe mich dann irgendwann abholen lassen, bin dann zu diesem besagten Arzt gefahren. Ja, und ich konnte nichts. Ich konnte nicht alleine vor die Tür gehen, ich konnte nicht alleine einkaufen gehen, ich konnte nichts mehr. Und für meine Partnerin war es sehr, sehr schwer, weil ich bin morgens losgefahren als der Normalo und bin mittags wiedergekommen und ja, war ein anderer Mensch. Das hat auch dazu beigetragen, unter anderem, dass die Beziehung dann kaputt gegangen ist. Was ich auch verstehen kann, weil du liebst einen Menschen und der geht morgens aus dem Haus und alles ist toll oder einigermaßen in Ordnung und der kommt dann nach Hause und sagt, so, jetzt geht hier gar nichts mehr. Genau, die Beziehung ging dann irgendwann kaputt. Ich bin dann nach Walsrode gezogen, wo ich auch geboren wurde und aufgewachsen bin und ja, habe dann hier quasi angefangen, ein neues Leben aufzubauen. Ja, was mir heute immer noch fehlt, ist die Akzeptanz. Also mittlerweile schon ein bisschen besser, aber Akzeptanz ist ein Riesenthema, das alles, was da passiert oder passiert ist, zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, ich kann kein Auto mehr fahren oder ich kann nicht alleine vor die Haustür gehen oder ich kann nicht mehr arbeiten. Also momentan zumindest nicht. Zumindest nicht das, was ich mal getan habe. Und ja.
Okay, spannend. Verrat uns doch mal, was steckt da dahinter oder was geht da beim Kopf vor? Welche Stimmen sind da aktiv, wenn du sagst, ich kann es nicht akzeptieren?
Ich glaube, wenn ein Mensch mit einer Behinderung geboren wird, dann akzeptiert dieser Mensch das, weil er es gar nicht anders kennt. Und wenn ein Mensch eine Erkrankung erlebt oder einen Unfall erlebt und dadurch irgendwelche Einbußen hat, ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer, das zu akzeptieren, weil es ging ja mal anders. Und wenn du sehr viel Lebensqualität verlierst. Kein Auto, du kannst kein Auto mehr fahren, du kannst nicht mehr alleine spazieren gehen, du kannst dies nicht mehr, du kannst das nicht mehr, du kannst keine Konzerte besuchen, weil da sind zu viele Leute und das macht dir dann Angst. Und das alles zu akzeptieren, das fand ich sehr, sehr schwer. Weil das ist das, was mir Spaß gemacht hat. Und ich würde sagen, alles, was mir Spaß gemacht hat oder was mich erfüllt hat, ging auf einmal nicht mehr. Ja.
Und also steckt da auch irgend so ein Spruch dahinter, den du dir dann sagst oder der dann aufkommt, ne? Du bist schwach, ne? Oder irgendwas, was dich so niederdrückt dann auch dabei?
Naja, das sind ja wahrscheinlich schon ein Stück weit diese Glaubenssätze. So, du musst das jetzt schaffen und stell dich nicht so an und muss weitergehen. Und naja, aber die Gesellschaft trägt ja auch dazu bei, dass es für uns Betroffene schwer ist, weil die Gesellschaft ja diese Erkrankung gar nicht so akzeptiert. Ich habe gestern was erlebt. Ich war gestern mit einem Bekannten, mit einem Freund in einem Bäckerladen hier in Walsrode. Wir haben Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und dann kam die Bedienung an und sagte, hey, hallo Sven. Und ich gucke sie an und habe gesagt, hey, hilf mir mal auf die Sprünge, wer bist denn du? Du sagst, wir haben mal vor ein paar Jahren auf Facebook geschrieben miteinander und ich beobachte das, was du treibst mit deinem Projekt und mit der Selbsthilfe und so weiter. Und ich finde das total toll, was du da machst. Aber, und ich habe gedacht, wie jetzt aber? Ich habe das und das und das und das und das und kann eigentlich gar nicht arbeiten. Ich habe auch noch Kinder zu Hause und habe noch dies und habe noch das. Und eigentlich kann ich gar nicht arbeiten. Und eigentlich müsste ich in die Selbsthilfe und überhaupt. Aber ich traue mich nicht. Und das ist so dieses Problem, wenn du, weiß ich nicht, einen Arm gebrochen hast, gehst du zum Arzt und sagst, Mensch, ich habe mir einen Knochen gebrochen, ich brauche Hilfe. Aber wenn du psychisch krank bist, dann ja, hältst du es unterm Teppich oder kehrst es unterm Teppich und willst es nicht wahrhaben. Und dann ist es ja meistens so, haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, es muss erst dieser Zusammenbruch kommen, der dann wirklich sagt, so, jetzt ist hier mal Schluss. Und dann werden wir uns eigentlich erst bewusst, hey, stopp mal, ich muss was tun.
Okay, ich verstehe. Ja, also du hast schon recht, dass es gesellschaftlich so ist, dass wir dahin erzogen werden oder uns eigentlich so gemeinschaftlich dahin entwickeln, dass psychische Erkrankungen nicht existieren und dass auch, also wenn ich mich an die Jugend erinnere oder an das frühe Erwachsenentum, dass Gefühle sind eigentlich nur, die muss man steuern, so dass man funktionieren kann. Gefühle, die aufkommen, die sind nicht dazu da, dass man die annimmt oder dass die einem irgendwas sagen. Und das ist es leider oft nicht. Und dann gibt es die, die am besten funktionieren, am meisten funktionieren. Das sind die, die am ehesten dann an diese Mauer laufen und irgendwann nicht mehr können.
Ja.
Aber ja, so geht es tatsächlich vielen. Und viele müssen tatsächlich erst in dieses Stadium kommen, weil deren eigenen Überzeugungen verhindern, dass sie sich eingestehen, wirklich erkrankt zu sein.
Das Spannende ist, ja. Ich habe es gestern Abend auch noch erlebt in der Selbsthilfegruppe. Viele Menschen sind sich auch bewusst, dass sie was tun müssen oder dass sie was ändern müssen oder dass sie Hilfe annehmen müssen. Ich sage jetzt einfach mal müssen oder wollen, keine Ahnung. Aber die Hürde, diese Hilfe anzunehmen und sich einem Menschen anzuvertrauen, sei es jetzt einem Therapeuten oder einem Klinikpersonal oder wie auch immer, die Hürde ist ja auch sehr groß. Und zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt die Unterstützung, weil mir wächst das alles über den Kopf. Zum Beispiel auch dem Mädel in der Bäckerei, der ja auch alles über den Kopf wächst und die sagt, na, ich muss ja ein Stück weit funktionieren, sonst läuft der Rubel ja nicht. So.
Ja, absolut. Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, du bist zusammengebrochen, du bist irgendwann mal aus dem Haus gegangen, wolltest Außendienstbesuche machen, bist zusammengebrochen auf der Autobahn, mehrere Stunden bei McDonald's gesessen, hast dich abholen lassen, warst dann in der Klinik und dann sind einige Dinge passiert, du bist umgezogen und im Moment hast du ja gesagt, bist du nicht fähig, zumindest den Tätigkeiten nachzugehen, die du früher gemacht hast. Autofahren ist auch schwierig, vor die Tür gehen ist teilweise alleine schwierig. Bist du aber in einer Therapie momentan oder was machst du momentan für dich?
Genau, ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut, das finde ich persönlich ganz wichtig und kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe, als ich nach Walsrode gezwungen bin, eine Selbsthilfegruppe besucht und da habe ich eine ganz nette Dame kennengelernt, die sich zur Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen zu helfen. Die hat ihren Mann in den Tod gepflegt und ihre Schwiegermutter in den Tod gepflegt und hat gesagt, ich möchte jetzt irgendwas Gutes tun für die Menschheit und ich helfe anderen Menschen, Anträge zu stellen. Sei es jetzt Behinderten, also ein Antrag auf Behinderung oder Pflegestufe oder Rente oder. Und mit der Dame habe ich mich zusammengesetzt und die hat mir dann geholfen und hat mir auch so ein bisschen aufgezeigt, was für Möglichkeiten gibt denn das überhaupt? Weil das sagt dir ja keiner, dass du jetzt sagst, ne, du gehst jetzt nicht irgendwo hin und sagst, pass auf, ich bin jetzt arbeitsunfähig, ich brauche, sondern du musst dir ja alles selber erarbeiten. Und diese Dame hat das halt alles mit mir oder für mich gemacht. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich sie kennengelernt habe. Und ja, ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut. Ich habe gesagt, ich brauche einen Therapeuten. Was ja auch nicht einfach ist, einen Therapeuten zu finden. Ich habe das große Glück, dass ich mit dem online arbeite. Dann habe ich eine Ergotherapeutin. Und Ergotherapie ist ja auch nicht so, ich habe jetzt einen Klotz, den muss ich rundfeilen, sondern Ergotherapie ist ja im Endeffekt begleitend. Das, was die Psychotherapie nicht schafft, schafft vielleicht die Ergotherapie oder umgekehrt. Von daher finde ich diese Kombination Psychotherapie und Ergotherapie total gut. Dann habe ich dieses ambulant betreute Wohnen. Das heißt, da kommt einmal die Woche eine Dame zu mir ins Haus und die unterstützt mich bei Dingen, die ich alleine nicht hinkriege, sei es jetzt was weiß ich, Formulare ausfüllen, zum Arzt gehen, einkaufen, was auch immer. Dann habe ich selber eine Selbsthilfegruppe gegründet, wo ich einfach sage, das ist auch einmal gut für mich, dass ich Menschen habe, mit denen ich mich austauschen kann. Und natürlich für die anderen Menschen ist es auch gut, dass sie sich dort auch austauschen können. Dann habe ich einen Psychiater. Ja, das ist so mein Netzwerk. Und ich glaube, das ist wichtig, dieses Netzwerk zu haben, um halt auch, ich sag mal, ein Stück weit aufgefangen zu werden. Und natürlich, ganz wichtig, Freundschaften und Familie ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Mir sind diese Menschen halt in diesem Netzwerk ganz wichtig, weil ich diese Menschen anrufen kann und die wissen dann auch, okay, alles klar. Wenn ich sage, ich brauche Hilfe, dann ist das nicht irgendwie nur ein Schnack, sondern dann brauche ich halt auch Hilfe. Und auf diese Menschen kann ich mich verlassen. Und von daher kann ich wirklich nur jedem empfehlen, baut euch ein Netzwerk auf das ihr euch verlassen könnt.
In diesem Zusammenhang bist du doch irgendwann mal auf das Semikolon-Projekt gekommen.
Ja.
Erzähl mal.
Die Semikolon-Bewegung, die gibt es ja schon ewig, die kommt ja aus Amerika. Da geht es ja im Endeffekt darum, wenn du einen Satz schreibst, dann kannst du einen Punkt setzen und den Satz beenden. Oder aber du setzt einen Semikolon und setzt den Satz fort. Und so kannst du das ja auch auf dein Leben projizieren. Du kannst einen Punkt setzen, also im Endeffekt dich suizidieren. Oder aber du setzt das Semikolon und führst dein Leben fort. Und ich habe halt das Semikolon gesetzt und führe mein Leben fort. Hab dem Semikolon aber noch ein Cool in die Mitte gepackt, weil ich festgestellt habe, es ist ja nicht alles nur negativ, sondern ich habe ja auch viele coole Begegnungen erlebt oder auch coole Dinge erlebt. Deswegen das Cool in der Mitte. Genau. Und damit möchte ich halt anderen Menschen irgendwie Mut machen, ja, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und weiterzumachen.
Also, das ist quasi so ein Überbegriff für dich, ne? Das Semikolon Project Walsrode. Und innerhalb dessen machst du verschiedene Aktionen. Also, auf einmal habe ich gesehen, auf jeden Fall deinen Mutmachfilm Stummer Hilfeschrei. Und das war ja also schon ein bisschen aufwendigere Produktion, als jetzt nur mit dem Handy ein bisschen zu filmen, oder?
Ich habe einen Teilnehmenden in der Selbsthilfegruppe gehabt und der sagt, du, pass auf, du musst meinen Neffen mal kennenlernen. Der hat sich selbstständig gemacht als Produzent, hat selber auch psychische Probleme, also er weiß, wovon er redet und lernt euch mal kennen. Und wir haben uns dann kennengelernt bei Kaffee und Kuchen tatsächlich auf einem Sonntagmittag. Und er hat erzählt, was er macht. Und ich habe gesagt, ich habe einen Film im Kopf. Und ich hatte tatsächlich diesen Film im Kopf. Und dann sagte er, was machen wir denn jetzt? Ich sage, lass uns einen Film drehen. Und das war gar nicht der Plan. Also der Plan war, wir lernen uns kennen und machen eine Podcast-Episode zusammen und gucken mal, was wir draus machen können. Aber ich bin halt irgendwie so ein Typ, absolut neugierig und auch spontan und er auch. Und dann habe ich halt meine Geschichte erzählt, wie ich es mir vorstelle, wie ich es im Kopf hatte. Also auch mit den zwei Protagonisten, die im Film eine Rolle spielen. Ist ja zweigleisig gespielt. Und ja, abends hatte ich dann schon das vorläufige Drehbuch. Also er fand die Idee auch saugeil. Und ja, daraus ist dann der Film entstanden. Wir haben gesagt, oder das war meine Idee, dass wir wirklich nur Menschen nehmen, die auch wirklich betroffen sind und nicht irgendwelche Profis, die den Film drehen, sondern wirklich wir Betroffenen drehen diesen Film und auch die Menschen, die den Therapeuten spielen oder das Personal in der Klinik, das sind wirklich Menschen, die das tagtäglich machen. Also jeder spielt im Endeffekt in diesem Film seine Rolle. Genau, den haben wir dann letztes Jahr im Mai gedreht. Und das Geile war, RTL hat uns dabei begleitet. Ich habe RTL angeschrieben und habe gesagt, Mensch, wir haben das und das vor. Wobei ich habe auch andere Fernsehkanäle angeschrieben, aber RTL hat gesagt, finden wir total cool. Wir würden das gerne begleiten. Und die haben die Dreharbeiten tatsächlich begleitet. Ja, das war cool.
Ja, schön. Also ich finde den für mich ist auch richtig gelungen. Hat mir total Spaß gemacht. Verlinke ich natürlich auch auf jeden Fall.
Danke.
Dann hast du deine Gruppen, Selbsthilfegruppen. Also wenn man bei dir auf die Homepage eben schaut, ne, dein Podcast, der nennt sich ja Semikolon Project einfach.
Ja.
Podcast, ne? Und dann gibt es bei dir aber auch dieses tolle Angebot, das du gestartet hast und damit ja auch ein bisschen wirbst, ne? Lass mal reden. Was machst du denn damit?
Ich habe festgestellt, dass viele Menschen gar keinen Menschen haben zum Reden. Die sitzen halt vorm PC, vorm Handy, leben vielleicht in dieser virtuellen Welt, aber denen fehlt vielleicht dieses Miteinander reden oder einfach, dass da jemand ist, der mal zuhört, der vielleicht gar nichts kommentiert, sondern einfach sagt, okay, rede einfach mal, rede dir alles, was du loswerden willst von der Seele. Und da ist mir die Idee gekommen, lass mal reden. Ein Angebot von mir, wo ich sage, okay, ich will da gar nichts für haben. Also ich schenke dir quasi mein Ohr, ich höre dir zu. Wenn du möchtest, gebe ich natürlich auch meinen Kommentar dazu ab oder wir können auch gerne ein Gespräch führen. Und du entscheidest einfach, was ist dir die Sache wert? Wenn du sagst, okay, komm, wir haben ein nettes Gespräch gehabt, aber dann ist das okay. Aber wenn du sagst, Mensch, das hat mir jetzt was gebracht, dann entscheidest du, was du mir dafür geben willst. Also ich schenke dir mein Ohr und du schenkst mir, was du willst. Ich fand dieses Konzept ganz cool, dass da jetzt nicht irgendwie steht 150 Euro die Stunde, weil das schreckt natürlich auch viele Menschen ab. Und ich glaube, ich sehe das, also ich sehe das ein Stück weit als Vorstufe vielleicht zur Therapie, zum Coaching, wie auch immer, dass ich mit den Menschen ins Gespräch komme, um erstmal zu gucken, hey, was ist denn da überhaupt los? Was belastet dich? Was bedrückt dich? Und ich glaube schon, dass jeder dann vielleicht ein Stück weit auch eine professionelle Hilfe oder eine professionelle Unterstützung benötigt. Von daher machen wir uns ja gar keine Konkurrenz.
Ja, klar.
Das ist schon mal ganz gut. Das ist so mein Ziel, die Menschen halt auf den Weg zu bringen, hey, hol dir die Hilfe, die du brauchst. Und ich kann es halt nicht. Ich kann halt mit den Menschen reden, meine Erfahrungen weitergeben. Und alles andere müssen dann die Profis machen. Genau.
Wie erreicht man dich denn da?
Und du schreibst mir eine Mail und wir vereinbaren einen Termin und dann quatschen wir. Entweder übers Telefon oder über Zoom, wie gewünscht.
Okay, also das verlinke ich natürlich auch. Was steht denn momentan so ein Projekt bei dir an?
Ich habe die Angehörigengruppe gegründet, parallel zur Betroffenengruppe, weil ich es ganz wichtig finde, dass auch die Angehörigen eine Stimme und einen Raum bekommen, wo sie sich austauschen können. Da erlebe ich es momentan, dass es sehr, sehr schwierig ist, dass Menschen dieses Angebot wahrnehmen. Ich kann mir vorstellen, das liegt daran, ich gehe ja in diese Angehörigengruppe und spreche über jemanden anderes. Ich spreche ja nicht über mich, sondern ich spreche ja vielleicht über die Ehefrau, über den Ehemann, über die Kinder, über wen auch immer. Und ich glaube, das macht die Sache sehr schwierig. Also ich kriege sehr positives Feedback, dass es ein toller Ansatz ist, diese Angehörigengruppe. Aber ja, sie wird halt noch nicht so wahrgenommen oder angenommen, wie es gerne hätte. Da arbeite ich gerade dran. Und im Oktober planen wir jetzt mit der Selbsthilfegruppe das zweite Mental Health Festival, wo wir einfach sagen, wir wollen einen Raum schaffen, wo Menschen sich austauschen können. Das können Betroffene sein, das können Angehörige sein, das können Neugierige sein. Jeder, der Bock hat, sich mit dem Thema psychische und seelische Gesundheit auseinanderzusetzen. Wir haben Workshops, wir haben Diskussionsrunden, wir haben Vorträge, wir haben Live-Musik. Es gibt was zu essen und zu trinken. Im Endeffekt, du kommst um 16 Uhr zu uns und gehst um 22 Uhr und sagst, wow, das war ein geiler Tag. Das ist so das, was wir vermitteln wollen. Eintritt frei, sodass jeder Zugang zu diesem Fest hat und nicht irgendwie sagt, okay, Mensch, 20 oder 30 Euro kann ich nicht wuppen, kriege ich nicht hin, geht nicht, sondern wir wollen halt einen Raum schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, hinzugehen, ein Stück weit zu feiern. Getränkepreise und Essenspreise sind human, aber auf Eintritt verzichten wir.
Was ich so spannend finde, also du hast ja ganz viele Projekte, die du so bewältigst, ne? Und auch die kommen ja immer zum Abschluss. Die RTL ist da dabei, du schreibst so viele an. Und auf der anderen Seite sagst du, vor die Tür alleine, das fällt mir wahnsinnig schwer. Erklär das mal, wie hängt das zusammen bei dir?
Das ist eine gute Frage, Nikolas. Ich mache viel bei mir im Homeoffice und hier habe ich die Sicherheit. Und ich kann, glaube ich, viel am Schreibtisch planen und habe halt auch ganz tolle Menschen um mich herum, die mich begleiten bei dem, was ich tue, und auch mit mir vor die Tür gehen. Aber du hast vollkommen recht, das ist verrückt. Auf der einen Seite baue ich was auf der anderen Seite bin ich aber nicht in der Lage, alleine vor die Tür zu gehen. Das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, wie du es jetzt sagst, aber du hast vollkommen recht. Ich habe es damals als Gefängnis bezeichnet, dass ich mich hier bei mir in der Wohnung, es ist so mein Gefängnis, wo ich gefangen bin, ein Stück weit. Und ich glaube, das gibt mir auch vielleicht ist Gefängnis das falsche Wort, aber das ist so dieser Rückzugsort, dieser Sicherheitsort, wo ich mich sicher fühle. Und hier kann ich halt agieren, wie ich möchte. Und draußen vor der Tür ist es dann halt anders.
Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe mir ja auch mal so ein, ja, bei mir war es fast ein Gefängnis gebaut. Ich habe es dann wieder hinbekommen, das abzubauen. Also ich konnte ja tatsächlich noch nicht mal mehr telefonieren oder mit meinen Kumpels irgendwie richtig noch nicht mal WhatsApp hin und her schreiben. Also schon das ist mir schwer gefallen, weil ich schon Angst hatte, ich mache einen Fehler oder ich schreibe irgendwas Blödes oder ich sage irgendwas zu, was ich dann nicht halten kann und dann ist wieder jemand sauer. Also da gibt es ja tausend Gründe. Und bin ja auch jemand, der eigentlich eher gesellig ist, eher nach draußen geht. Ich bin zwar introvertiert, aber ich mag schon auch gerne soziale Kontakte bis zu einem gewissen Grad. Das ging da alles nicht mehr, ne? Und ich glaube, die meisten, die uns zuhören, die wissen schon auch, wovon wir reden. Was ich aber spannend, wirklich bei dir spannend finde, ist dieses, dass es draußen nicht geht, aber drinnen quasi eigentlich alles funktioniert. Ne? Du kannst ja mit mir auch ganz normal reden. Also ich würde jetzt gar nicht denken, dass wenn ich zu Besuch komme und sage, wir treffen uns in dem Café, dass du sagst, nee, du musst mich mal bitte abholen, alleine komme ich da nicht hin.
Doch, das tue ich.
Und es ging.
Also das tue ich tatsächlich. Ich habe mich gestern mit meinem Kumpel ja verabredet und ich habe darum gebeten, Mensch, kannst du mich bitte abholen?
Ja, genau,
Ja.
das meine ich. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich dich abholen müsste von dem, wie wir beide uns unterhalten, ne, oder wie
Doch,
wir uns jetzt
doch, doch.
kennengelernt haben. Hätte ich nicht gedacht, dass
Doch.
du das Haus so schwierig verlassen kannst. Das ist das habe ich selten gehört, dass jemand eben drinnen komplett funktionieren kann, Kontakt hat, alles aufbaut, aufzieht, Projekte hat und dann draußen sagt, no, ich brauche hier eine Begleitperson. Was ich total toll finde, dass du das ja erstmal zugibst, zweitens auch einfach so machst, dir die Sicherheit holst und sagst, draußen brauche ich das und das, sonst funktioniert es nicht.
Es fällt mir immer sehr schwer. Also wenn wir beide uns jetzt treffen würden, gut, wir kennen uns jetzt ein bisschen. Ich habe dann auch das Vertrauen in dich. Aber mir fällt es natürlich schon schwer zu sagen, hey, kannst du mich abholen? Weil wenn ich jetzt irgendwie eine Verabredung habe in der Stadt oder wo auch immer, dann muss ich das ja eingestehen oder muss ich es mir ja eingestehen und sagen, ich kann das aber nicht. Und das erfordert sehr viel Überwindung für mich. Ich bin dann oftmals auch so, dass ich sage, ich quäle mich, was völliger Schwachsinn ist, weil dann komme ich mit einer Panikattacke oder was weiß ich in der Stadt an. Ja, und dieses eine Wort, kannst du mich abholen, also dieser eine Satz, kannst du mich abholen, ist ja gar nicht so schwer, aber für mich ist der sehr, sehr schwer, den über die Lippen zu bringen. Weil auf der einen Seite sehen ja viele auch, oh, guck mal, der macht Podcast, der macht dies, der macht das und dann kann er nicht alleine in die Stadt gehen. Das ist ja ganz merkwürdig. Ja.
Ja, also genau, das ist ja auch das, was ich so sage. Und dass es dir tatsächlich auch schwerfällt, das zu akzeptieren, ne? Ist ja auch Teil des Problems am Ende, ne? Weil es für dich ja jedes Mal wieder eine neue Überwindung ist. Und was ich noch spannender finde, gibt es denn bestimmte Menschen, die du um dich hast, die sagen, hey, du brauchst mir nicht mehr erklären, dass ich dich abholen muss, das mache ich einfach. Weil du musst ja aus meiner Sicht, also ich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt jemanden hätte, der mich abholt, ich hätte dann auch gerne Sicherheit, dass der dann mich auch wieder nach Hause bringt oder wenn wir draußen sind, ich nicht alleine gelassen werde. Also das ist nicht anders, du, ich muss mal schnell weg oder so.
Ganz wichtig, ja. Also das ist mir schon wichtig, je nachdem, wo ich hingehe, dass ich dann halt auch die Gewissheit habe, dass ich mit der Person dorthin fahre und auch wieder zurückkomme. Das ist mir ganz wichtig. Ja.
Okay, und wenn du aber jemanden dabei hast, dann geht alles ganz normal oder gibt es dann gewisse Ziele, die man anlaufen kann? Oder kannst du dann ganz normal durch die Stadt laufen oder wie ist es?
Nee. Nee, also schon unter Anspannung. Ja, die Anspannung ist häufig da, also oder regelmäßig da, diese starke Anspannung. Ja. Nee, normal ist das nicht. Also es ist jetzt nicht so, wenn wir beide durch die Stadt gehen, dass alles easy ist. Auf keinen Fall. Also da ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, allein so diese Vorbereitung. Ich muss meine Schuhe anziehen. Ich muss mir meinen Schlüssel mitnehmen, mein Portemonnaie und dann ne, das Haus verlassen und so weiter. Das sind ja schon viele Wege oder viele Gedanken, die ich im Vorfeld habe, wo ich denke so, oh, hoffentlich geht das gut. Und jetzt muss ich das noch und dann das noch. Und habe ich dann dies und habe ich das Geld mitgenommen? Habe ich den Schlüssel? Habe ich das Handy? Habe ich dies? Habe ich das? Skills wären auch nicht schlecht. Ein paar Ablenkungsskills und so weiter. Und was passiert dann? Wir gehen jetzt ins Café. Wie voll ist es in dem Café? Finden wir einen ruhigen Platz? Können wir uns in Ruhe unterhalten? Ist es laut? Und das sind ganz viele Faktoren, die dann im Vorfeld schon eine ganz große Rolle spielen, wo ich mich im Vorfeld schon mit beschäftige, ein Stück weit, die mich dann schon so weit bringen, wo ich dann sage, ach, weißt du was, Nikolas, komm, wir trinken bei mir einen Kaffee. Dann können wir uns den ganzen anderen Scheiß schenken. Ich koche einen Kaffee und alles ist gut. Diese Anspannung überhaupt erstmal ins Tun zu kommen, die ist schon sehr, sehr groß. Weil ich weiß ja, wahrscheinlich ist es total bekloppt, aber was du schon sagtest, die Menschen, die uns zuhören, die verstehen es vielleicht ein Stück weit. Ich mache mir so viele Gedanken im Vorfeld, die ja erstmal unbegründet sind, weil ich weiß ja gar nicht, was mich da erwartet. Ja. Und ich kann ja, habe ja immer die Möglichkeit zu sagen, hey, wollen wir gehen? Oder wollen wir in ein anderes Café gehen? Oder wollen wir in ein anderes Restaurant gehen? Oder lass uns das jetzt hier mal verlassen, weil das ist gerade sehr, sehr voll oder sehr, sehr laut. Ja.
Ja, trotzdem sehr, sehr spannend. Also ganz viele meiner Klienten, ich habe auch meine Partnerin hat sehr damit zu kämpfen, wenn wir irgendwas machen, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, was könnte alles schiefgehen. Ne? Also erstmal den Teufel an die Wand zu malen, also wirklich in voller Breite, in allen Farben. Und wenn das Bild einigermaßen passt oder alles geklärt ist, dann kann es losgehen. Und also ich führe das immer darauf zurück, dass dieses Urvertrauen fehlt in sich selbst und so in die Welt. Ne? Also dass man einfach sagt, hey, egal, welche Situation da kommt, ich kann die handeln. Ja, wenn mir das Café nicht passt, dann gehe ich in ein anderes und dann ist es auch okay. Würdest du da zustimmen?
In der Theorie klingt das total super. Also, wenn es da jetzt voll ist, gehen wir in ein anderes Café. Aber ich habe dann so diesen Anspruch vielleicht oder den Gedanken, du freust dich jetzt auf dieses Café und wir wollen da vielleicht lecker ein Stück Torte essen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und jetzt sage ich, du, pass auf, das passt, das geht hier nicht, das funktioniert hier nicht und wir müssen dann halt in ein anderes Café, was vielleicht nicht so toll ist. Da mache ich mir dann tatsächlich Gedanken, wie denkst du denn darüber? Aber das ist natürlich total falsch, auch ein Thema, was ich gerade in der Therapie bearbeite, dass ich mir über andere Leute Gedanken mache. Weil du kannst ja auch sagen, hey Sven, das ist alles gar kein Problem. Lass uns gerne darüber gehen. Ich glaube, das ist viel gemütlicher da drüben. Aber ich denke dann natürlich, deine Partnerin vielleicht ähnlich, was denkt denn der jetzt? Wie empfindet denn jetzt mein Partner das oder meine Partnerin? Und muss ich meiner Partnerin, meinem Partner was beweisen? Das muss ich ja gar nicht. Und ich glaube schon, dass das was mit dem Urvertrauen zu tun hat, was du gerade sagtest. Wenn ich sage, mir geht's gerade nicht so gut, ich kann diesen Trubel nicht ab, lass uns was anderes machen. Lass uns irgendwie eine kleine Pizzeria suchen oder einen schönen Platz am See, wo wir alleine sind oder mit wenig Menschen sind. Das kann ja alles viel, viel schöner sein. Aber wir sind, also ich bin zumindest auf das fixiert, was wir beide abgesprochen haben. Ja, und ich denke dann halt, ich muss dir jetzt ein Stück weit was beweisen, was ja völliger Quatsch ist.
Ja, absolut. Also da ist Urvertrauen ganz, ganz wichtig und dieses, also das sage ich ja immer auch, dass Menschen mit schweren Depressionen oder mit Depressionen, die gerade noch dabei sind, die zu bearbeiten, da muss man immer damit rechnen, dass die mal absagen oder dass sie sagen, das und das funktioniert für mich heute nicht. Und das ist auch einer der wichtigen Skills, also dieser Skills, die man für sich lernen kann, wenn man aufsteht oder wenn man irgendwie in den Tag startet, sich zu fragen, wie viel Energie habe ich denn heute eigentlich? Kriege ich das, was ich geplant habe, eigentlich hin? Und wenn ich das nicht kann, ja, also wenn es jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig ist, dann auch immer wieder zu sagen, ich sag halt das eine oder andere ab und das ist auch okay.
Ja, und dann halt zu gucken, wenn ich morgens schon mit wenig Energie aufwache, wie kann ich denn Energie wieder nachtanken? Was muss ich tun, um Energie nachzutanken? Und wenn es dann so ist, ich lege mich nach dem Frühstück noch mal eine halbe Stunde aufs Sofa oder auf die Liege, auf die Terrasse, wenn das Wetter mitspielt, um halt Energie zu tanken, dann ist es genau das Richtige.
Weil du gerade Skills gesagt hast, hast du noch ein paar Tipps, paar Tricks, was du so mitnimmst, wenn du denn dann weggehst oder was du zu Hause machst an Skilltraining oder an Skills an sich?
Ich habe ein ganz, ganz großes Problem, mit Skills zu arbeiten. Das war schon immer so. Ich habe irgendwann angefangen, mir Ringe zu kaufen und dass ich dann halt an den Ring irgendwie, wenn ich nervös werde, spielen kann. Aber es gibt ja halt auch diese Knautschbälle oder Knete oder der ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist mir dann echt, wo ich dann denke, das ist mir peinlich, wenn ich jetzt mit so einer grünen Knete durch die Stadt laufe. Interpretiere das dann und denke, was denken denn die anderen? Ja, die begegnen mir jetzt und sehen dann diesen Typen da mit der Knete. Aber was stimmt denn mit dem nicht? Die Ringe sind ja unauffällig. Wobei ich hatte vor langer Zeit mal so Stachelringe gehabt. diese Skillringe, heißen glaube ich auch tatsächlich Skillringe. Und da haben mich Menschen darauf angesprochen, haben gesagt, was ist das für ein cooler Ring, was ist denn das? Und ich hatte da mal so ein 100er-Pack bestellt und habe gesagt, den schenke ich dir. Wie? Ich sage ja, den schenke ich dir. Und viele Menschen haben jetzt diesen Ring und aber für mich war das immer so, nee, das ist mir peinlich. Wenn ich jetzt mit Skills durch die Stadt laufe, nee, das ist mir peinlich.
Verstehe. Also du löst auch immer gleich die Probleme der anderen im Kopf, ne? So,
Ja.
somit auf jeden Fall. Also wenn sich jetzt jemand fragt, was sind Skills? Das sind Dinge, die man entweder im Inneren für sich machen kann oder eben mit äußeren Dingen, um sich von der Nervosität ein bisschen zu befreien, also um das Nervensystem ein bisschen zu beruhigen. So Ringe sind zum Beispiel, das sind so Stachelringe, die so ein bisschen so eine kleine Massage mit dem Finger machen. Die kann man über den Finger rollen und dadurch wird auch der Geist ein bisschen abgelenkt und man kommt so ein bisschen runter von seinem aufgeregten Sein gerade. Gibt es auch noch viel mehr. Genau, diese Knautschbälle gibt es noch, diese Knete gibt es noch. Also gibt es ganz viele Dinge, die man sich da zusammenstellen kann. Aber also wenn man im Internet Skillpacks eingibt, dann kriegt man noch eine ganze Liste, was man sich besorgen kann. Und nicht jedes passt für jeden, aber jeder findet da, glaube ich, irgendwas, was ihm helfen kann, so ein Stück weit ja, aus dem Kopf rauszukommen und ins Hier und Jetzt zu gleiten. Das ist ja immer das Wichtige. Ne? Also im Hier und Jetzt zu sein, heißt ja, ich bin bei mir und ich bin nicht bei den anderen. Und das fällt dir
Ich
ja
habe
auch schwer,
gestern,
ne?
ja, ich hab gestern tatsächlich so einen Ring gehabt. Das waren, ich glaube, 5 oder 6 Ringe irgendwie ineinander verkantet. Die lassen sich halt auch gut über den Finger rollen. Das hat mir gestern tatsächlich sehr gut geholfen. Und da kommt dann halt was Positives zurück. Hey, das ist aber cool, der Ring. Hast du den neu oder wo hast du den her? Das ist dann ganz cool. Aber ja, eigentlich verrückt, oder? Dass ich mehr oder dass wir uns Gedanken darüber machen, was denken denn die anderen? Mir ist das passiert im letzten Jahr. Ich war spazieren und ohne Skills natürlich. Und es kam mir eine Frau entgegen und die hatte den Knautschball in der Hand und hat den Knautschball so von einer Hand in die andere. Ich wollte sie erst darauf ansprechen und sagen, hey, das finde ich total mutig, dass du jetzt mit diesem Knautschball hier durch die Gegend läufst. Da habe ich mir gedacht, diese Frau, die interessiert das überhaupt nicht. Ja, die hat jetzt diesen Ball und ihr geht's gut damit, dass sie halt mit diesem Ball unterwegs ist und die ist wahrscheinlich schon 20 Schritte weiter als ich und denkt sich, ist mir doch sowas von egal, was die anderen sagen. Aber bei mir ist halt immer noch so, ja, was denken die anderen oder was könnten die anderen sagen? Und davon, ja, würde ich gerne wegkommen. Wie ist es bei dir?
In dieser Zeit hatte ich das brutal, also in der es mir so schlecht ging. Ich nenne es immer meine Depressionszeit. Ich habe es heute gar nicht mehr. Also meine Partnerin macht es wahnsinnig, weil es ist egal, wo ich bin, im IKEA, ne, im IKEA, wenn ich bin, dann fahre ich immer mit diesen Wägen rum und stelle mich da immer drauf und fahre dann so wie auf der Titanic, ich bin der König der Welt und sowas. Das sagt diese geht. Ne? Dann versteckt die sich hinter irgendeinem Karton. Und für sie ist es ganz schlimm, dass ich irgendwas mache und keiner assoziiert mich noch mit ihr, weil ich schon viel zu weit weg bin. Aber ich bin ihr dann zu peinlich, ne? Und es ist eine Befreiung und ich glaube, auch ein wichtiger Schritt, um sich da besser zu fühlen, um da rauszukommen. Also ich habe es so tatsächlich wieder komplett verloren, mir darum Gedanken zu machen, was andere von mir halten. Und ja, ich weiß nicht, da habe ich irgendwann mal so einen Schalter umgelegt und das war ein riesengroßes Puzzleteil, dass es mir besser ging.
Also, was du jetzt gerade sagtest mit IKEA und dann auf dem Einkaufswagen rumzualbern, diese Gedanken habe ich teilweise. Also, das wäre ja cool, das hier irgendwie rumzualbern. Oder wir haben es mal gehabt in einer Gruppe, wir saßen im Restaurant, draußen hat es geregnet und irgendjemand kam auf die Idee, ey, lass uns doch einfach mal wie doof durch die Pfützen springen. Und das war für mich so, ey, ich springe euch jetzt nicht durch die Pfützen, seid ihr bescheuert? Ich kann euch jetzt nicht durch die Pfützen springen. Und dann fingen so die ersten an und haben gesagt, ey, das ist ja total cool und toll. Und wir sahen nachher alle aus wie Sau. Wir sind nachher alle durch die Pfützen gesprungen und das macht einfach Spaß. Und du musst nicht drüber nachdenken, du machst es einfach. Aber bei mir ist da irgendwie so eine große Blockade, dass ich dann sage, nee, das kann ich ja nicht machen. Und ach nee. Aber der Gedanke ist da, Mensch, das würde ich jetzt aber gerne tun. Und ich glaube, da sind wir wieder da, wo du mich vorhin gefragt hast mit den inneren Anteilen oder inneres Kind und so weiter. Das innere Kind ist dann irgendwie da und sagt, ich will jetzt aber durch die Pfütze springen, ich will, ich will, ich will. Und der strafende Elternanteil sagt, nee, auf keinen Fall, machst du nicht, Blödsinn. Und der gesunde Erwachsene steht wieder im Hintergrund und sagt, ach, eigentlich würde ich schon ganz gerne durch die Pfützen springen.
Ja, also ich führe es immer, ich habe es, da gibt es eine tolle Frage, auf die ich mal draufgestoßen wurde, als ich mal bei einem Vortrag war, dass wir glauben, jemand sein zu müssen, ist ganz spannend. Also auch in der Situation glaubst du ja, ich muss jemand sein, der ich gerade gar nicht bin. Ne, da ist eine Pfütze, ich will da reinhüpfen. Und ob man das jetzt macht oder nicht, das ist ja immer das, man macht das nicht aus den und den Gründen oder was wollen die anderen denken? Und das Ding ist ja, wer legt denn das fest, ob das jetzt okay ist oder nicht? Solange ich jetzt nicht da reinhüpfe und drei Leute, die vorbeilaufen, vollspritze damit, das ist wieder eine andere Situation. Aber was soll's, ne? Also, wer legt denn fest, was richtig, was falsch ist? Und ich glaube auch gerade mit Berufen, du warst ja im Außendienst, ne? Und im Außendienst muss man ja auch immer entsprechend aussehen und schnieke und ne, muss alles perfekt sein. Und das steckt ja in einem drin. Da glaubt man ja auch, jemand sein zu müssen, sonst werde ich nicht gemocht, sonst wird nicht gekauft. Wenn ich gekauft werde, bin ich nicht erfolgreich. Wenn ich nicht erfolgreich bin, bin ich kein guter Mensch, bin ich nicht wertvoll. Ist ja immer diese Kette, oder?
Ja.
Also wer glaube ich sein zu müssen? Ist etwas, das ich mich häufig gefragt habe früher und ich frage mich auch heute noch, was dachte ich damals? Und ich dachte damals tatsächlich, als ich bin mit 29 Geschäftsführer einer Firma geworden, relativ jung und war da auch noch nicht so richtig bereit dafür. Und da habe ich auch aufgehört, viele meiner Verhaltensweisen abzulegen. Weil ich dachte, ich darf das jetzt nicht mehr. Und
Ja, stimmt.
so richtig gut war es ja nicht, ne? Oder so richtig, richtig war es nicht.
Ja, aber das bin ja ich, der mir das einredet.
Ganz genau.
Weil ich glaube, wenn ich sag mal, jetzt mit einem roten, knallroten Pullover durch die Straße laufe und der Gedanke bei mir da ist, was sollen denn die anderen denken, mit so einem knallroten Pullover durch die Straße zu laufen, und ich würde dann vielleicht einen Tag oder 2 Tage später jemanden ansprechen und sagen, Mensch, du hast mich doch gesehen, wie fandest du den Pullover? Ich glaube, die wissen gar nicht mehr, welchen Pullover ich anhatte. Aber das ist dann halt in unseren Köpfen drin. Was sollen denn die anderen denken?
Wer muss ich sein, dass die anderen mich okay finden? Genau. Das ist das, was wir uns unbewusst immer fragen und dann auch danach richten irgendwo, ne? Anstatt das zu machen, was wir eigentlich bräuchten und was uns eigentlich gut täte.
Ja, wieder ich sein, ne? Oder wir sein. Das war einfach sagen, ja.
Ja. Absolut. Also, wenn ihr Lust habt, Walsrode, hast du gesagt, ist der Mental Health Day?
Am 11.10.
11.10., da kann man sich doch bestimmt jetzt auch schon kundig machen irgendwo über deine Website, oder?
Genau. Auf der Website findest du alle Infos. Genau. Wenn jemand dabei ist, der vielleicht noch irgendwelche Beiträge hatte, musikalisch oder finanziell, ist natürlich auch immer gewünscht, weil, wie schon gesagt, wir wollen das halt alles für ganz, ganz schmales Geld auf die Beine stellen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir da Unterstützung kriegen, da sind wir natürlich offen. Musikalisch ist auch noch was offen. Musikalische Beiträge sind gerne noch gesehen. Wenn ihr da was habt, meldet euch gerne. Ich habe jetzt Werbung gemacht, Nikolas. Ich hoffe, es ist in Ordnung.
Ja, völlig in Ordnung, Dude. Also auf deiner Website, wenn man ein bisschen runterscrollt, dann sieht man schon das zweite Walsroder Mental Health Festival am 11.10.25 und sieht man auch schon ein schönes Bild, ausgelassene Menschen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Genau.
Das
Also
wird auch
verlinke ich
gut.
natürlich alles semicoolonproject.de, könnt ihr euch anschauen. Ich denke, war ein schönes Gespräch.
Fand ich auch.
Wir haben ganz, ganz offen ganz, ganz vieles besprochen. Du bist ja eigentlich, kann man sagen, noch mitten im Prozess, ne, und sprichst trotzdem so offen darüber. Das machen auch nicht alle. Viele machen es dann erst, wenn sie mal durch sind oder wenn sie sagen, okay, jetzt geht es mir viel, viel besser. Was ich umso wertvoller finde und was ich sehr, sehr wertvoll finde, ist dieses Angebot, lass mal reden. Wenn du sagst, ich leihe dir mein Ohr und du musst mir nichts dafür geben, du darfst, aber wenn du es gut fandest, finde ich eine schöne Idee, was man annehmen kann. Ist auch über dein Menü direkt erreichbar, über die Homepage, ne? Und ja, auch das kann man gerne wahrnehmen.
Genau, ich würde mich freuen.
Dann vielen Dank, Sven, für deine Offenheit, für deine Zeit. Und ich denke, wir hören uns wieder.
Auf alle Fälle, ich danke dir, dass ich bei dir sein durfte. Und ja, vielen Dank dafür.
Mach's gut.
Danke, tschüss.
Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat,
und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.